42% Steuern mit deinem ETF sparen. Klingt total gut, begegnet mir als Werbung öfter in sozialen Medien. Dir vielleicht auch, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Und es klingt erstmal gut.
Da sollte man mal aufklären, was wirklich dahinter steckt, ne? Weil kann man schon leicht drauf reinfallen, auch wenn es nicht ganz falsch ist, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit.
Und was jetzt genau dahinter steckt, das schauen wir uns in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp mal an. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, 42% Steuern sparen klingt jetzt schon so nach dem bestmöglichen Fall. Also
wenn man sich überlegt, ne, ich zahle meinen ETF-Sparplan natürlich voll von meinem Nettoeinkommen, den kann ich logischerweise auch nicht in der Steuererklärung angeben und das wäre ja schon was, oder? Da kann ich wenn ich meinen ETF-Sparplan in der Steuererklärung angeben könnte und dann irgendwie Hunderte, wahrscheinlich eher Tausende von Euro bei der Steuererklärung wieder rausbekäme.
Da hast du so dieses gute Gefühl wie bei der Pendlerpauschale, wenn du das, ja. Du gibst das so in deiner Steuersoftware an.
Genau, dann geht der Betrag nach oben. Schön wär's, ne?
Wenn es mit jeder Sparrate jeden Monat, das wäre natürlich eine coole Sache. Und es klingt auch wahnsinnig verlockend. Also die Werbung ist ja auch erstmal, würde ich jetzt sagen, gut gemacht. Das ist ein tolles Werbeversprechen.
Absolut. Das gibt's immer wieder, ne? Und dann wird er ja natürlich auch fast schon ein schlechtes Gewissen gemacht, ne? Also definitiv FOMO, du verpasst was. Wie kann ich so doof sein? Ich sag jetzt was, 300 Euro im Monat in den ETF-Sparplan zu stecken und da einen riesen Steuervorteil zu verpassen, oder es wird auch gerne ausgerechnet, wenn du diesen Steuervorteil nutzt, wie viel, das ist ja dann natürlich sofort ein sechsstelliger Betrag, wie viel Hunderttausende von Euro du mit 67 nach 30 Jahren oder sowas in Richtung mehr hast. Aber wir kommen bestimmt gleich noch drauf, ja, ich kann ja schon denken, worum es geht. Wie gesagt, da hängt noch so der ein oder andere Haken dran.
Würde ja auch heißen, wir wären ja die Dummen. Also das ist ganz ja genau der Effekt. Also auch wir beide würden zu den Dummen gehören.
Genau, absolut. Und wahrscheinlich, wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirst du denken so, boah, also wenn da was dran ist, wie Saidi ja gerade sagt, warum habt ihr das dann nicht längst erzählt? Ja, was verschweigt euch Finanztipp an der Stelle? Aber ja, eben wegen den diversen Haken, die da dran hängen, was heißt verschweigen wir das, aber empfehlen wir das halt nicht.
Jetzt ist natürlich die Frage, was steckt dahinter?
Ja.
Und ist jetzt dieser Scooby-Doo-Moment, wo du dem Schurken diese Maske runtermachst. Und die Antwort ist ja, wie bei Scooby-Doo-Bösewichten, erstaunlich banal.
Ja, sie ist wahrscheinlich für dich jetzt banal, aber glaube ich für den geneigten Hörer vielleicht nicht ganz banal, weil es ist schon etwas komplexer. Letztendlich geht es darum, dass ein ETF-Sparplan reines Privatvergnügen ist. Ja, das kannst du dein Geld reinstecken, dann wird es hoffentlich mehr. Kurzfristig oder langfristig, und du kannst es halt jederzeit wieder rausholen. Was will ich damit sagen? Der aus Sicht des Staates und auch des Finanzamts damit ist ein ETF-Sparplan natürlich erstmal keine Altersvorsorge. Weil kannst du ja übermorgen auflösen und dir davon irgendwie, weiß ich nicht, ja, ein Computerspiel kaufen oder in 10 Jahren auflösen und dafür ein fettes Auto kaufen.
Das ist ja das Ding, der Staat unterscheidet ja bei Aktien, und dazu gehören ja Aktien-ETFs, nicht mehr zwischen Spekulation und längere Haltefrist. Also zum Beispiel bei Gold und auch bei Kryptowährungen und macht man ja diesen Unterschied zwischen.
Ja, wobei bei Gold und letztendlich auch bei Krypto ist die Haltefrist ja nur 12 Monate. Also von längerfristig kann da auch nicht die Frage
sein. Genau, aber ja, du hast recht. Immerhin noch theoretisch diese beiden Töpfe, so Spekulation und ja, langfristiges Investment, ja, in Anführungszeichen. Das gibt's ja da nicht.
Ja, genau. Und letztendlich, worum geht's jetzt bei dieser 42% und steuerfreie Geschichte? Darum, dass ich ein Aktieninvestment und auch ein ETF-Investment in Form einer offiziellen Altersvorsorge mache. Und dabei geht es in allererster Linie erstmal um sogenannte Rürup-Renten oder Basisrenten. Und dann, lass uns die erst besprechen, und dann in zweiter Linie um im weitesten Sinne private Rentenversicherungen, die teilweise auch steuerbegünstigt sind. Aber gehen wir erstmal auf diese Rürup-Basisrentengeschichte ein.
Genau. Der Trick ist ja eigentlich, so habe ich das immer, also ich kann natürlich einmal die Beiträge zu so einer Rürup-Rente kann ich ja steuerlich geltend machen. Das ist ja immer so das Lock-Argument. Und es fallen ja auch, das kommt zumindest bei mir in Werbungen öfter vor, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde meine Geldanlage umschichten, was ich ja auch bei unserer Anlagestrategie gar nicht mache. Ich investiere immer nur konstant in den Aktien-ETF weiter rein. Aber wenn ich umschichte, werden ja Steuern fällig, weil ich Gewinne realisiere. Das ist da ja zum Beispiel auch nicht der Fall, weil ich stecke ja quasi mein Geld in die Versicherung, wie in so eine große Reisetasche, stecke ich quasi das Geld rein. Ja. Und wie, wenn ich jetzt innerhalb der Reisetasche das Geld zwischen den Fächern umverteile, ist es immer noch in der Reisetasche. Also ich realisiere keine Gewinne und deswegen werden keine Steuern fällig.
Ja, wobei diese Reisetasche, um jetzt im Bild zu bleiben, hat einen Zeitschloss. Ja. Und zwar ein ziemlich hartes Zeitschloss und das ist auch eine sehr stabile, früher haben wir mal gesagt, unkaputtbarer Safe, also eine ziemlich stabile Reisetasche. Und dieses Zeitschloss geht erst mit Beginn deiner Rente, nämlich zum Beispiel mit 67 auf. Vorher kannst du nämlich aus der Reisetasche nichts mehr rausholen. Also kurz für diejenigen, die mit Rürup oder Basisrente damit nicht so viel anfangen können, das hat man sich mal, mein Gott, das ist eben lange her, zu Zeiten von Bert Rürup, Anfang der 2000er Jahre, 2004, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, 2002. Nee, 2004 ging
das. Er kommt so auch in unserer 25 Jahre, 21. Genau. Jahrhundert-Folge vor, genau. Der Herr Rürup.
Hat man sich das ausgedacht als Ergänzung zur gesetzlichen Rente oder als Ersatz auch für die gesetzliche Rente. Also die Rürup-Rente ist eigentlich gedacht zum einen für Leute, die letztendlich quasi ihre gesetzliche Rente aufstocken wollen oder sie durch so eine Rürup-Rente sogar komplett ersetzen wollen. Das heißt, über welche Zielgruppen reden wir da? Natürlich vor allem in erster Linie mal Selbstständige, ganz klar, die erstmal gar keine gesetzliche Rente haben oder nur sehr geringe Ansprüche, die halt dann nicht einzahlen. Die können natürlich immer freiwillig in die gesetzliche Rente in aller Regel einzahlen oder alternativ eben so eine Rürup- oder Basisrente. Abschließend.
Ich finde, das ist total wichtig, dass du das erwähnst, dass man immer so versteht, woher das kommt. Weil wenn man jetzt sagt, okay, das ist so als Ersatz oder so als Parallelwelt zur gesetzlichen Rente gedacht, heißt ja für mich automatisch, okay, das ist eine sehr sichere und unflexible Geldanlage, so wie die gesetzliche Rente halt auch.
Ja, wobei sicher, da unterhalten wir uns gleich noch drüber, ne? Weil ähnlich sicher in dem Sinne ist sie nicht oder muss sie zumindest nicht sein, ne? Reden wir gleich noch drüber, aber sie ist unflexibel, weil wir reden über eine Rente, ja. Du kannst ja auch nicht deine Rentenbeiträge, also da gibt es nur sehr, sehr seltene Fälle, kannst ja auch nicht deine Rentenbeiträge mit 67 sagen, ich hätte die gerne alle mal auf von der deutschen
Rente. Oder ich hätte jetzt die Hälfte und den Rest.
Genau, so also ich gehst zur deutschen Rentenversicherung, stellst einen Antrag, ich hätte jetzt gerne ein paar hunderttausend Euro aus meiner gesetzlichen Rente raus. Ja, dann sagen die, herzlichen, viel Glück, Herr Nefzka, wenn Sie damit zu irgendeinem Gericht ziehen.
Geht nur mit dem Passierschein A38.
Ja, genau, auch damit wird es nicht funktionieren. Also, halten wir es nochmal fest. Die Rürup-Rente, Basisrente ist eben eine fixe Rentenversicherung. Typischerweise Selbstständige und eine andere Zielgruppe sind ja gut verdienende Angestellte, ja, die darüber noch was von der Steuer absetzen wollen. Und jetzt kommt's. Dieses zu sagen, ich kann da, wie wir es am Anfang gesagt haben, für 42% steuerfrei was von der Steuer absetzen, ist grundsätzlich nicht falsch. Denn innerhalb von so einer Rürup- bzw. Basisrente, das sind einfach nur synonyme Namen, ich bleibe jetzt mal bei dem Stichwort Rürup-Rente, kannst du ETFs sparen. Das heißt, du hast quasi einen Mantel, einen Container, das ist eine Versicherung, eine Rentenversicherung.
Das ist quasi die Reisetasche.
Genau, das ist die Reisetasche, die private Rentenversicherung. Und da drin in der Reisetasche kannst du eine ETF-Töpfe, einen ETF oder mehrere ETF-Töpfe haben. Das geht also. Und es hat auch den, aus unserer Sicht, Vorteil, das muss man schon ehrlich sagen, dass du bei einer Rürup-Rente im Gegensatz zu Riester und im Gegensatz zu einer betrieblichen Altersvorsorge auch keine Garantie einbauen musst. Das heißt, du kannst den Sparanteil von so einer Versicherung auch wirklich voll 100% letztendlich in Aktie laufen lassen, was natürlich über lange Zeiträume eine gute Rendite verspricht. Und da sagen dann auch die entsprechenden Versicherungen, Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, über deren Werbungen wir hier sprechen, dass da eben gute Renditen vergleichbar zu einem ETF-Sparplan drin sein.
Klingt jetzt erstmal super. Trotzdem, bei mir ist ja immer, wenn ich Versicherungen höre.
Emil ist schon zu geprimed.
Ja, bei mir kommt da immer das, das musst du jetzt alles bezahlen. Weil Versicherungen haben große Verwaltungen, Versicherungen haben große Hochhäuser, Versicherungen sichern sich die Namen von Fußballstadien, sind auf Trikots von Bundesliga-Clubs vorne drauf. Die haben diese ganzen Makler und Vertretungen, das sind alles enorme Kosten. Und dann nicht mehr, es ist halt teuer.
Genau. Also, wenn das, geht es natürlich los. Ja. Wir haben vor allen Dingen jetzt da zwei Themen. Das eine ist das Thema Kosten, das du gerade ansprichst und zweitens das Thema Steuern, wo wir bis jetzt auch nur über die halbe Wahrheit geredet haben. Aber lass uns beim Thema Kosten bleiben. Aber es hat natürlich, wie du eben schon, weil du so geprimed bist, schon richtig vermutest, wenn etwas ein bisschen zu schön klingt, um wahr zu sein, ich kann mir einen ETF-Sparplan zu 42% von der Steuer absetzen, ja, dann ist es meistens halt auch zu schön, um wahr zu sein. Und bleiben wir beim Thema Kosten. Du besparst also innerhalb der Reisetasche diese ETFs, einen ETF oder mehrere ETF-Töpfe. Das sind dann auch keine anderen ETFs, als du mit auf einem Depot liegen handelst. Da kann dann auch ein MSCI World ETF drin sein und so weiter. Übrigens, nur dass man es richtig versteht, das müssen keine ETFs sein. Ne? Es gibt auch zahllose Rürup-Verträge, wo schweineteure, aktiv gemanagte Fonds drin sind. muss man auch mal so sagen. Und alle möglichen Konstruktionen. Also mit der Geldanlage, das sind die Versicherungen da unendlich kreativ, was man da drin machen kann. Übrigens auch natürlich gibt es jede Menge Ruhrrenten, die dann trotzdem eine Garantie drin haben.
Ja.
Die dann am Ende sauteuer ist. Aber bleiben wir mal bei dem Fall, es ist eine Ruhrrente mit ETFs drin. Wo ist dann jetzt der erste Haken? Naja, diese Tasche ist gefühlt vergoldet. Was will ich damit sagen? Die kostet halt in vielen Fällen ein Schweinegeld. Das heißt, die allermeisten Ruhrrenten da draußen sind teuer und ich wage hier zu sagen, zu teuer. Weil halt, und deswegen wird ja dafür auch Werbung gemacht, deswegen machen Versicherungsvermittler dafür ja auch Werbung, weil sie zum A an dieser Versicherung bei Abschluss eine Provision verdienen, die typischerweise von den Beiträgen der ersten 5 Jahre normalerweise abgezogen wird und dann oftmals so ein Vertrag auch laufend, sagen wir vorsichtig, nicht geringe Kosten hat. Und allein dieser Faktor ist meistens, kommt immer auf den Vertrag an, schon genug, um den Steuervorteil, ich sage jetzt mal, aufzuwiegen. Ja, das ist schwierig gegenzurechnen, aber wenn du allein diese Kosten gegen den Steuervorteil wiegst, wird es schon schwierig, sag ich mal.
Aber es ist gut, dass du die Steuern ansprichst, das ist ja dann der nächste Schritt, weil das ist ja auch die eine Sache, die immer sicher ist, der Staat holt sich ja sein Geld.
Richtig,
am
genau.
Ende des Tages. Und ich kann das natürlich jetzt am Anfang steuerlich geltend machen, was ich da reinzahle, und auch wenn jetzt da innerhalb umgeschichtet wird, wird erstmal keine Abgeltungssteuer fällig.
Richtig.
Das Interessante ist aber natürlich die Absetzbarkeit der Beiträge. Also das ist ja das, was für mich als Sparer relevant ist. Trotzdem wird ja der Staat mich da nicht einfach steuerfrei Geld einzahlen und steuerfrei Geld wieder rausholen lassen. Also das Geld wird halt dann fällig, wenn die Rente rauskommt.
Ganz genau. Und da liegt halt jetzt, deswegen habe ich vorhin halbe Wahrheit gesagt, wird halt öfter mal zumindest im jedem Zugang so einer Werbung, fällt das halt mal vorsichtig gesagt hinten runter. Es mag schon sein, dass der entsprechende Versicherungsvermittler das dann im Beratungsgespräch deutlich darauf hinweist.
Da muss er es ja tun eigentlich.
Muss er eigentlich schon. Wie deutlich das dann wird und wie die Rechnung dann aussieht. Ja, also ich habe da auch in der Vergangenheit schon Rechnungen gesehen, die waren halt einfach geschönt. Muss man vorsichtig zu formulieren. Einfach zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, der liebe Kunde oder die liebe Kundin, die verdient jetzt ganz gut. Ja, zum Beispiel deutlich oberhalb von 60.000 Euro brutto. Und weil du ja sozusagen das, was du in die Rürup-Rente dann einzahlst, oben von deinem Einkommen absetzt, so ganz normal bei der Steuererklärung halt angibst, hast du darauf wahrscheinlich einen Grenzsteuersatz von gerne mal 40 oder sogar eben 42%. Insofern ist die Aussage auch nicht falsch, dass du dann 42% von den Einzahlungen von der Steuerfrei kriegst. Du kriegst dann auch wirklich eine fette Steuerrückzahlung bei der Steuererklärung. Und dazu kommt noch, dass man in so eine Rürup-Rente, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber deutlich oberhalb von 20.000 Euro im Jahr einzahlen kann. Das heißt, wenn du richtig gut verdienst, dann kannst du da auch richtig steuerfrei was einzahlen. Und jetzt hast du schon gesagt, naja, aber das Finanzamt ist ja nicht doof. Ja, und so hat man natürlich damals diese Regelung vor über 20 Jahren gemacht. Dafür wird halt die Rente hinten besteuert. Und zumindest jetzt mal vorsichtig gesagt für Angestellte gilt halt Folgendes. Wenn du jetzt gut verdienst, ja, und viel von der Steuer zurückbekommst, ist relativ wahrscheinlich, dass du hinterher auch eine ordentliche gesetzliche Rente bekommst und dann auch im Alter einen ordentlichen Steuersatz hast. Mit anderen Worten, von deiner schönen Bruttorente, die aus so einer Rürup-Rente rauskommt, auch ordentlich was an Steuer weggeht. Das kann ich jetzt hier nicht sozusagen, das hängt da von vielen Faktoren ab, aber es wird sicherlich signifikant sein.
Ist ja auch logisch, wenn du über 20.000 Euro im Jahr in so eine Rürup-Rente stecken kannst, da wirst du mit deinem Gehalt auch ordentlich Rentepunkte machen jedes Jahr. Also
ganz klar. Genau. Jetzt gibt es natürlich den Fall, und jetzt muss man auch voll ganz klar sagen, es ist ja auch nicht so, dass wir bei Finanztipp keine Rürup-Renten empfehlen. Jetzt kommt es noch dazu. Weil natürlich gibt es Sonderfälle, wo das schon Sinn macht. Und das sind in aller Regel Selbstständige. Weil natürlich kann es bei Selbstständigen der Fall sein, du hast jetzt ein richtig hohes Einkommen, logischerweise, ne? Geschäft läuft gut, kannst du da richtig schön was auszahlen, hast zum Beispiel 42% Grenzsteuersatz, kannst das von der Steuer absetzen und hinterher im Alter schon zu erwarten, hast du eigentlich kaum zu versteuernde Einnahmen. Du hast kaum gesetzliche oder gar keine gesetzliche Rente. Vielleicht wohnst du im abgezahlten Eigenheim, aber das musst du jetzt erstmal auch nicht versteuern. Ansonsten Mieteinnahmen vielleicht, ja, aber da ist einfach nicht viel. Und dann ist das steuerlich gesehen, eine gute Idee. Aber die Voraussetzung, bitteschön, ist dafür, dass du dir auch sicher sein musst, dass sich dieser Plan langfristig durchhalten lässt. Mit anderen Worten, erstens, du musst auf einem soliden Geschäft sitzen, wo du schon weißt, hey, bis zur Rente aller Wahrscheinlichkeit nach, 100% Sicherheit gibt es bei Selbstständigen natürlich nie, aber Wahrscheinlichkeit werde ich weiter bis zur Rente gut verdienen, sodass ich diesen Steuervorteil auch über lange Jahre habe. Und ich kann schon genau absehen, dass ich halt in der Rente dann nicht viel bekommen will. Dann kann das schon als Plan Sinn machen. Wo es weniger Sinn macht, ist halt für einen jungen Selbstständigen, der gerade irgendwie sein Business aufbaut, ja, wo man überhaupt noch nicht weiß, wo das hingeht, dann so hohe Abschlusskosten bei so einem Vertrag am Anfang zu bezahlen. Vorsicht. Und dafür, haben wir ja auch schon gesagt, die Inflexibilität auf mich zu nehmen, dass ich jeden Euro, den ich da reinstecke in die Reisetasche, die du vorhin angesprochen hast, mit dem Zeitschloss erstmal weggeschlossen wird. Ich komme an das Geld bis 67 nicht mehr ran. Das Leben ändert sich. Ne? Ich will dann vielleicht auf einmal doch auf eine Immobilie setzen. Dann habe ich da womöglich, sag jetzt irgendwas, 50.000 Euro in so einer Rürup-Rente drin. Die kann ich nicht als Eigenkapital für eine Immobilie verwenden. Ja,
weil
keine
du kannst
Chance.
Sie nicht kündigen.
Ich kann sie nicht kündigen. Keine Chance. Ich kann aufhören einzuzahlen, aber ich kann sie nicht kündigen. Und im Alter gilt das Gleiche. Ich kriege eine feste, typischerweise monatliche oder wie auch immer, regelmäßige Rente ausgezahlt. Aber ich kann mir nicht, jetzt mache ich mal ein ganz anderes Beispiel, 50 oder 100.000 Euro rausholen, um damit einen Pflegekosten zu bezahlen.
Ja. Oder weil ich mit 67 nach Mallorca ziehe.
Genau, oder mein Haus altersgerecht umbauen oder irgendwas. Geht mit so einem Ding nicht.
Ich finde auch, dass das ist natürlich was, klar, das würde einem eine Werbung nie verraten. Ne? Werbung funktioniert so einfach nicht. Ich finde aber, dass man da dann merkt, also die Rürup-Rente ist ja sinnvoll, aber halt nur für so sehr, sehr wenig Leute. Ja, also genau. Und für viel, viel weniger Leute, als sie abgeschlossen sind. Wie viele Leute, die eine Rürup-Rente abschließen, sind tatsächlich so gut verdienende Selbstständige, die auf lange Sicht so gut verdienen? Also
ja, und selbst dann würde ich übrigens sagen, ich würde nie auch als Selbstständiger meine gesamte Altersvorsorge darauf aufbauen. Das ist ja zu eingeschränkt sozusagen. Ich brauche auch flexiblen Anteil. Das heißt, das kann eine Beimischung sein. Ja, da kann man sagen, ich spinne mir jetzt was ab. Ja. Ich hau 50% von dem, was ich monatlich zurücklegen kann, in so eine Rürup-Rente. Und die anderen 50% würde ich immer noch mit auf einen normalen ETF-Sparplan machen.
Plus, was ja ein zusätzlicher Nachteil ist, jetzt mal angenommen, ich mache 100% da rein. Ich kann ja die Rürup-Rente, was da übrig bleibt, kann ich ja nicht vererben.
Das Zusätzliche, immer wenn ich auf eine Rente setze, gilt für eine Rürup-Rente, gilt aber auch für eine Riester-Rente und alle anderen fixen Renten, ist auch wieder, Versicherungen sind immer Wetten, habe ich gerade auch einen Artikel dazu selbst geschrieben, Versicherungen sind immer Wetten, ja, ich wette an der Stelle auf was, dass ich lange lebe. Naja, und wenn ich halt, ich sage jetzt mal was, mit 80 das Zeitliche segnet, dann hat sich das ganz bestimmt nicht gerechnet, weil ich dann, so sind diese Versicherungen gerechnet, ganz bestimmt nicht das ausgezahlt bekommen habe an Renten, was eigentlich in meiner Versicherung drin war.
Jetzt haben wir die Rürup-Renten besprochen, aber es gibt ja natürlich noch den Fall, dass es eine private Rentenversicherung ist.
Genau, also da lassen sich natürlich die Anbieter dieser Werbung typischerweise nicht genau drauf aus. Ja. Die sagen dann, ja, das muss man dann im individuellen Fall sehen. Ne? Aber
genau, ich habe es schon mal angeklickt, dann gibt es so Optionen, wo stehst du in deinem Berufsleben und lauter so, und dann kannst du dich da durchklicken und dann kommst du vielleicht bei der privaten Rentenversicherung raus oder doch bei der Rürup-Rente, aber es...
Genau, also wenn es jetzt keine Rürup-Rente ist, sondern eine reine private Rentenversicherung, den Riester-Fall lassen wir jetzt mal kurz außen vor, ja, man kann ja vermeintlich auch noch Riester da machen. Es gibt auch Riester-Verträge, sage ich nur ganz kurz, mit ETFs drin. Aber da muss man aufpassen, da geht nur ein nicht so hoher Anteil des Geldes in den ETF und ein großer Anteil ist immer noch sicher angelegt, weil du bei Riester halt dieses Garantiethema hast. Und
genau, du kriegst quasi raus, was du reingesteckt hast.
Du kriegst raus, was du reingesteckt hast und das lässt sich halt über ETFs zumindest nicht vollständig abbilden. So, jetzt bleiben wir bei einer reinen privaten Rentenversicherung. Da kannst du nichts von der Steuer absetzen, darauf spielt jetzt auch diese Werbung. Nicht grundsätzlich ab, wenn du sagst, du kriegst 42%, wenn die da versprechen, dass du 42% ETF steuerfrei machen kannst. Aber es wird dann öfter mal da geworben, dass so eine Rentenversicherung ja steuerlich wieder zwei Vorteile hätte. Erstens, wenn du eine Einmalzahlung aus so einer Rentenversicherung holst unter bestimmten Bedingungen, dass die lange gelaufen ist, aber jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass du da 20, 30 Jahre irgendwie reinsparst, dann musst du das, was du auf einmal rausholst, nicht voll versteuern, sondern gilt das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, du zahlst letztendlich nur auf die Hälfte Steuern. Bei 42% Steuersatz wären es dann 21% Steuern oder bei 30% Steuersatz wären es 15% Steuern. Also hat man dann einen gewissen steuerlichen Vorteil. Und zweitens, das, was du als Rente rausbekommst, musst du auch nicht voll versteuern, sondern nur mit dem sogenannten Ertragsanteil, was dann in der Regel auf ziemlich geringe Steuersätze rausläuft, je nachdem, wie hoch diese Rente ist und so weiter. Geht auch nicht ums Detail, es geht mir nur um den faktisch, also rechtlich richtigen Behauptung, dass die Auszahlungen aus einer privaten Rentenversicherung steuerlich begünstigt sind. Das ist mal so eine schöne Formulierung. Und auch das spricht halt wieder viele Anlegerinnen und Anleger an, wenn man sagt, oh ja, also ne, so ein Lieblingssport der Deutschen, deswegen machen wir diese Folge ja auch, ja, Steuern sparen.
Ist ja klar.
Das klingt erstmal total.
Ja.
Und im Vergleich dazu wissen wir ja alle, beim ETF-Sparplan hast du halt Abgeltungssteuer 25% plus Soli und so weiter.
Wenn du Gewinn gemacht hast.
Wenn du Gewinn gemacht hast und davon sind dann 30% steuerfrei, was übrigens auch gleich schon sehr wichtig ist.
Die Steuer ist ja quasi eigentlich eine Belohnung dafür, dass du Gewinn gemacht hast. Also, klingt jetzt so ein bisschen wie so ein sehr sarkastischer Witz, aber am Ende des Tages bin ich bei jeder Geldanlage froh, wenn du Kapitalertragssteuer zahlst, weil das heißt ja, dass das Gewinn vorhanden war. Traurig ist, wenn du alle deine Geldanlagen verkaufst, ohne dass du Kapitalertragssteuer bezahlst. Also dann, ja.
Ja, genau, absolut. Also das macht schon mal einen großen Unterschied. Erster Punkt, haben wir vorhin schon bei der Rürup-Rente besprochen, ist natürlich wieder das Thema Kosten. Die allermeisten Rentenversicherungen, die halt auch verkauft werden, die werden ja nicht gekauft. Also ich glaube, die Anzahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die irgendwo zu einem Versicherungsvermittler sagen, so, ich möchte eine private Rentenversicherung kaufen, weil ich habe gelesen, da ist ein spezieller Steuervorteil dabei. Die ist wahrscheinlich sehr überschaubar, sondern dieser Steuervorteil wird verkauft und darüber wird halt öfter mal, ich sag mal vorsichtig, übersehen, dass so eine private Rentenversicherung halt auch einiges kostet. Das ist eine fondsgebundene Rentenversicherung dann. Die heißen dann auch immer so schön, ja, Zukunftsplan oder Zukunftsrente oder Vorsorge A plus Schieß mich tot Premium, ja, also das steht ja nicht drauf, da steht ja nicht drauf, dies ist deine private Rentenversicherung, sondern das musst du halt im Kleingedruckten lesen oder die Produktnamen sind, klingen halt immer sehr vollmundig und die Kosten für diese private Rentenversicherung, ähnlich wie bei der Rürup-Rente, in den meisten Fällen sind so hoch, dass sie das schon von vornherein, diesen Steuervorteil überhaupt nicht rechtfertigen. Dazu kommt wieder das Problem, du musst steinalt werden, damit das alles sich rechnet, ja, also das muss man auch sagen. Für den Fall, dass du, ich hau jetzt mal was raus, 110 wirst, 120 wirst, okay, jetzt wird's noch ein bisschen, ja, natürlich, dann würden sich solche Rentenversicherungen immer lohnen. Aber wir haben halt immer im Hinterkopf, wenn du so ein ETF-Depot hast, maßvoll Geld nimmst, alte Daumen, mittlerweile schon ein bisschen alte Daumenregel, nimmst 3% von dem, was am Anfang drin ist, jährlich raus und kannst das sogar noch steigern, dann kannst du auch damit steinalt werden. Ja, so. Und das sind alles so Gründe, warum diese Steuervorteile sich meistens nicht so gut rechnen.
Jetzt haben wir so diesen, ja, ein bisschen so die Abrissbirne durch diesen Steuersparnistraum rauschen lassen. Sorry dafür, aber.
Ja, vielleicht kann man eins noch sagen. Also, wir haben dieses Thema, zumindest dieses Thema private Rentenversicherung, wirklich einmal komplett abgeräumt. Wir haben vor Jahren schon mal bei Finanztipp Folgendes durchgerechnet. Was passiert, wenn du eine super günstige Rentenversicherung nimmst, nämlich eine sogenannte ETF-Nettopolice? Das ist also eine Rentenversicherung mit ETFs drin, also maximal günstige Geldanlage, die selber minimal nur kostet. Warum? Weil es eine sogenannte Nettopolice ist. Da kriegt der Vermittler kein Honorar dafür. Also, quasi die günstigste private Rentenversicherung, eine der günstigsten privaten Rentenversicherungen, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Und die normalen Tarife, die da draußen am Markt angepriesen werden, sind deutlich teurer. Und selbst diese super günstige Nettopolice hat langfristig gegen den ETF-Sparplan, auch mit Umschichtungen da drin, ne, also Töpfe in der Reisetasche austauschen und so weiter, nur kaum mithalten können. Also sie lagen so ungefähr auf Augenhöhe. Das heißt, wenn so eine Rentenversicherung nur ein bisschen teurer ist, ja,
dann hast du schon verloren.
Lohnt sich's nicht. Und insofern, wie immer, die Message ändert sich natürlich nicht. Mit dem stinknormalen ETF-Sparplan machst du nichts falsch, bindest dich nicht langfristig, bist viel flexibler etc. Und hast natürlich niedrige Kosten.
Und du kannst trotzdem steueroptimiert investieren. Und zwar mit der Finanztipp 3x10-Strategie oder auch die X-mal-10-Strategie, wenn du gerade erst anfängst und noch sehr jung bist mit dem ETF-Sparen. Wie funktioniert es? Du besparst einfach zum Beispiel jetzt über 30 Jahre lang immer 10 Jahre in einen separaten ETF. Also von Jahr 1 bis 10 stecke ich mein Geld in ETF A, von Jahr 11 bis 20 dann in ETF B und dann von 21 bis 30 in ETF C steckt da dein ganzes Geld drin. Und wenn du jetzt in der Rente bist, verkaufst du zuerst die Anteile von ETF C, also von dem jüngsten. Warum? Naja, über die Zeit sammelst du immer mehr Rendite an und die Kapitalertragssteuer, haben wir schon drüber geredet, die wird ja auf die Gewinne fällig. Und damit verkaufst du halt zuerst die Anteile, die normalerweise die wenigsten Gewinne eingesammelt haben und du stundest quasi Steuern, also zahlst den Hauptteil deiner Steuern möglichst spät und damit kann dein Geld möglichst lange Rendite machen und du kannst den Zinseszinseffekt genießen. Und das ist wahrscheinlich die einfachste Art, um steueroptimiert zu investieren, ohne auf irgendeine Werbung zu klicken oder ja, viel mit irgendwelchen Versicherungsleuten reden zu müssen.
Genau, und da hast du es wahrscheinlich auch wirklich selbst am meisten begriffen, weil es ist wirklich, das haben wir das ja entworfen, diese 3x10-Strategie, maximal pragmatisch, das ist überhaupt kein Problem, nach 10 Jahren sozusagen einen zweiten ETF zu besparen und wichtig, ja, den ETF-A in deiner Beschreibung liegen zu lassen.
Ja, ich mache einfach nichts mehr machen.
Genau, so habe ich es ja vielleicht, weiß das der eine oder andere Hörerin oder Hörer, ja, so habe ich es ja auch gemacht, weil ich tatsächlich jetzt schon über 10 Jahre in ETFs investiere. Ich habe einfach meinen alten iShares MSCI World ETF in dem Fall jetzt liegen lassen und bespare seit letztem Jahr einen Vanguard FTSE All World ETF. Nicht, weil ich sage, der ist irgendwie besser oder höhere Rendite, sondern genau, weil ich jetzt diese 3x10 Strategie, ich bin sozusagen jetzt beim zweiten Topf, anfange umzusetzen und irgendwann im Alter werde ich den Vanguard dann sozusagen lehren, bevor ich den alten iShares lehre.
Und damit kann man natürlich auch noch früher anfangen. Also theoretisch, falls du zum Beispiel kleine Kinder hast, kannst du für die jetzt schon anfangen und dann ist das quasi deren ETF-A. Und du bist natürlich auch auf der sicheren Seite, weil egal, also auch wenn das umgestaltet wird, wie zum Beispiel da Steuern drauf fällig werden, das sind ja separate Posten in deinem Depot, die du dann verkaufst. Also mal.
Also das Einzige, was du dir letztendlich irgendwo merken oder wahrscheinlich aufschreiben musst, ist, welchen hast du wann angefangen zu besparen. Theoretisch kann man das natürlich irgendwann nochmal nach in Depotauszügen nachvollziehen, aber wenn du mal das Depot wechselst, dann wird es irgendwie schon kompliziert und so weiter. Also das sollte man sich mal notieren.
Verlinken wir dir auch unter dem Podcast in den Shownotes, wie unsere 3x10-Strategie funktioniert und damit kannst du damit auf jeden Fall steueroptimiert investieren, ohne dass du dich jetzt auf ein neues Produkt einlassen musst und lass dich jetzt nicht irgendwie von dieser Werbung triggern, nur weil die mit deiner Angst spielt.
Ja, genau. Also und noch übergeordnet sozusagen, es gilt immer wieder die alte Regel. Man sollte keine Geldanlage ausschließlich wegen Steuervorteilen machen. Ja, Steuervorteile können schon eine Rolle spielen und die sind manchmal ja auch zu holen, wie zum Beispiel bei einer 3x10-Strategie. Aber das als einzigen Grund, also nur zu sagen, oh, ich kann ja 42% Steuer sparen, wo muss ich unterschreiben? Nein, natürlich nicht.
Wenn es danach geht, müssten ja Saidi und ich jede Woche Euro-Jackpot spielen, weil Lottogewinne, haben wir vorhin drüber geredet, sind ja steuerfrei.
Ah, okay, das ist das neueste Investment-Idee.
Ist klar. All in auf Lottoscheine. Nein, ja. Bitte nicht auf der schlechte Idee, aber wenn es danach geht, müsste das so sein. Damit sind wir schon fast am Ende unserer Folge und es kommen noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern und du wirst jetzt gleich diese traumhafte Überleitung bemerken, die wir heute haben. Die erste Frage kommt nämlich von Dani.zona und er oder sie möchte wissen, wie verhält sich der Zinseszins bei der 3x10-Strategie? Wäre er bei einem ETF nicht größer?
Also bei einem ETF ist der Punkt sozusagen, ja. Also ich glaube, Dani wohl, hat da so im Kopf, ja, wenn ich jetzt 3 ETFs anlege, dass das irgendwie dann weniger Rendite macht, irgendwie weniger Zinseszins macht. Oder anders gesagt, die Idee habe ich schon oft gehört, sozusagen, wenn ich einen ETF eine Zeit lang bespare und den liegen lasse, dass ich den ja so quasi so ein bisschen vernachlässige, ne, dass der dann so ungepflegt in der Gegend rumliegt und sich, ja.
Ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, du rollst einen ganz großen Schneeball.
Ja.
Und der wird natürlich durch, wie beim Zinseszinseffekt, immer größer.
Ja.
Und wenn du jetzt diese 3 kleineren Schneebälle rollst, dann erreichst du nicht das gleiche Wachstum.
Ja, tust du doch. Punkt, um es mal kurz zu sagen. Ja, also man muss sich da wirklich überhaupt keine Sorgen machen, dass das irgendwie negativ wäre. Also, wo fange ich denn an? Zunächst einmal, die Kosten, gerade von so weltweiten ETFs, die sind so eng beisammen. Ja, also es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt einen ETF habe, der 0,2% meinetwegen pro Jahr kostet hat oder 3 kleine ETFs, die jeweils 0,2% Kosten haben. Macht überhaupt keinen Unterschied, weil es wird eben die Kosten prozentual berechnet. Dann ein ETF, ich sage jetzt mal, habe ich jahrelang reingezahlt, da sind jetzt 20.000 Euro drin. Wenn ich den jetzt nicht mehr bespare, diese 20.000 Euro, die da drin sind, die entwickeln sich genauso gut oder genauso schlecht, ja, als ob ich da weiter einzahlen würde. Das spielt keine Rolle. Jeder Euro, der in einem ETF drin liegt, kann man sozusagen für sich singulär nehmen, sagen, der wird sich hoffentlich langfristig, wir sagen mittlerweile ja, mit 6% pro Jahr im Mittel entwickeln. So, und spielt gar keine Rolle, ob ich da eben 3 parallel bespare oder nur einen. Macht überhaupt keinen Unterschied. Also insofern, ich schade meinem Zinseszinseffekt nicht, auch nicht übrigens dadurch, dass ich ja in 3 ETFs sehr ähnliche Aktien drin haben werde. Ja, ich habe dann 3 Töpfe, wo zum Beispiel ganz oben Apple mit drin ist. Aber das macht nichts. Ja, ob ich meine über den ETF meine Apple-Aktien in einem ETF drin habe oder die auf 3 ETFs verteilt habe, am Ende geht es halt doch darum, wie gut sich in dem Fall jetzt die Apple-Aktie entwickelt.
Aber es sieht natürlich nach einem kleineren Zinseszinseffekt aus, weil ich ja 3 kleinere Portionen mache. Im Endeffekt isst du jetzt quasi entweder eine riesige Portion Pommes, die aus, sagen wir, sie besteht aus 100 Pommes, oder du isst halt einmal drei Portionen, die insgesamt aus 100 Pommes bestehen. Aber
lieben wir nicht alle E-Mails-Analogien?
Das Ergebnis ist das gleiche. Nachdem die meisten Nutzerinnen und Nutzer den Podcast morgens hören, sorry für die Vorstellung, sich jetzt schon diese Riesenportion Pommes reinzuschieben.
Herzlichen Dank auch.
Und die zweite Frage kommt von Marc und er will wissen, hey Saidi, können ETF-Portfolios als Sicherheit für einen Immokredit verwendet werden?
Oh wow, okay. Ja, können sie. Ja? Also ich kann einen, gut, für einen Immokredit, es kommt darauf an, ob die Bank das akzeptiert. Grundsätzlich kann ich auf mein Wertpapierdepot einen Kredit aufnehmen. Das geht auch, ja, dass sozusagen die Bank bewertet dann das Depot, das Portfolio, das ich so habe, und nehme darauf einen Kredit auf. Und ich, soweit ich weiß, würde das grundsätzlich auch bei einem Immokredit gehen, wie das dann bewertet wird. Das ist nämlich der Punkt. Die Bank bewertet dann sozusagen, ja, was ist da drin und so weiter. Und ich kriege auch nie einen vollen Depotwert als Kredit. Ist ja auch klar, weil der kann am nächsten Tag eben niedriger sein, sondern ich werde den nur mit einem erheblichen Abschlag bekommen. Ich weiß es nicht, ne? Das hängt ganz davon ab. Die ganze Idee ist super risikoreich. Denn natürlich, wie wir ja wissen, kann gerade so ein ETF-Depot in der Börsenkrise auch mal erheblich leiden. Zum Beispiel sich halbieren. Und jetzt hat die Bank, wenn die sagt, oh, die Sicherheiten hinter dem entsprechenden Kredit, die du hinterlegt hast, in dem Fall das Wertpapierdepot, sind nicht mehr da, dann kann sie Nachschuss verlangen. Nachschusspflicht. Ja? Das heißt, sagen, ja, jemand das aus dem Fernsehen, aus dem großen Film, Margin Call, ja, ich will jetzt nochmal Cash von dir. Und dann ist natürlich die Frage, woher nimmst du das dann? Na, weil du hast ja wahrscheinlich dein ganzes Kapital in die Immobilie gesteckt und jetzt musst du irgendwie den Nachschuss irgendwie, ja, aus deinem Einkommen, da wird ja wahrscheinlich auch ein großer Teil dann in die Kreditrate gehen. Ja. Also, am Ende ist es ja so, dass ich sozusagen, ich will nicht sagen, meine Aktien auf Pump kaufe, ja, aber die Aktien als was Sicheres behandle. Und ist es halt einfach nicht, ja. Also es ist eine hochrisikoreiche Strategie und am Ende möchte ich halt, sozusagen, das höre ich so ein bisschen aus der Frage raus, will ich halt beides haben. Ich will sowieso sowohl Aktien oder ETF-Rendite haben, als auch eine Immobilie besparen oder haben, ja. Und das wird leider halt für die meisten Leute nicht möglich sein. Das kann übrigens auch natürlich total geil laufen. Das muss man auch deutlich mal sagen, ja. Es kann ja sein, dass das Portfolio durch die Decke geht und dann hast du eine super, also nur ein Teil dieses Depots sozusagen als Sicherheit bei dem Kredit hinterlegt. Es kann total gut laufen, aber das ist wirklich eine hochrisikoreiche Strategie. Und am Ende ist natürlich für viele normal verdienende Menschen in Deutschland die Frage Immobilie oder Aktien. Abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wäre meine Vermutung, meine Erwartung, dass man bei so einem Immobilienkredit, wenn dann tatsächlich dann Wertpapierdepot, Aktienportfolio zum Beispiel, hinterlegt ist, höhere Zinsen. Also die Bank sich das über höhere Zinsen letztendlich dieses Risiko vergüten lässt. Also am Ende sehr wahrscheinlich Finger weg davon.
Das ist doch ein markiges Schlusswort, würde ich sagen. Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Vielen Dank dir, Saidi, fürs Mitmachen. Und ich werde mich jetzt mit meinem Pommeshunger anfreunden. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so schlimm. Bis bald und zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.